Information, der Server hat die Verbindung beendet. Das kommt bei der Technik vor, dann gibt es halt keine Bilder heute Morgen. Aber das kommt bei Gott nicht vor. Das ist das Entscheidende. Der beendet nie die Verbindung. Diese Verse, die ich heute Morgen gelesen habe, haben wir immer wieder gehört. Vor allem den Anfang vom Römer Kapitel 12. Wir haben unser letztes Jahr 2011, das ist schon ganz lange her, das ganze Jahr über Römer Kapitel 12 unterhalten. Und trotzdem komme ich immer wieder dorthin. Ich glaube, dass Gott damit was sagen möchte. Glaube im Alltag. Jetzt haben wir ein Jahr lang dieses Programm gemacht. Und es wäre schade, wenn das bloß Programm bleibt. Dann sagt, okay, abgehakt, was ist das Thema für 2013? Das kann ich euch nachher gleich verraten. Das gibt es auch eins. Aber wie sieht's denn aus? Wie geht's denn weiter? Alltag wird es auch 2013 geben. Und wir hatten jetzt heute Morgen hier bei den Menschen, die aus dem Alltag erzählt haben, mindestens zwei, die Jesus zitiert haben mit dieser Geschichte, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir als Christen so die Tendenz haben, dass wir in unsere besonders intensive Momente mit Gott am liebsten das über der ganz gesamte Alltag an sich sagen würdet. Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn man doch immer hier bleiben könnte, wenn man doch immer so leben könnte zu diesem Moment, wo ich ganz intensiv Gottes Gegenwart erlebe, nicht, dass die nicht da wäre in anderen Momenten, aber wo ich es einfach erlebe und wahrnehme, ganz anders wie sonst, wenn das doch immer so sein könnte und dieser blöde Alltag nicht dazwischen wäre, immer. Das würde aber immer sein, auch 2013. Ich würde euch anhand von diesem Text, den wir immer wieder gehört haben, heute Morgen einfach nochmal gern drei Sachen mitgeben. Das sind keine Neuigkeiten. Aber drei Dinge, die auch 2013 gleich bleiben werden. Und ich wünsche mir und ich hoffe, dass auch wenn das nicht auf jedem Predigtzettel steht und wenn es nicht Thema jeder Predigt ist, dass Glaube im Alltag weitergeht, wünscht sich auch Gott. Mitte in diesem, vielleicht seinem größten Brief, seinem theologisch tiefsten auf jeden Fall, schreibt der Apostel Paulus diese Verse, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das hat er getan. Das ist der Anfang von Kapitel 12. Das hat er 11 Kapitel lang getan. So der Heilsweg Gottes aufgezeigt, die erste 8 Kapitel durch, wie es intensiver im Neuen Testament nirgends geschieht, gezeigt, wie Gott in Jesus Christus sich einer verlorenen Welt zuwendet, einer Welt, die keine Chance mehr hat, weil sie alles falsch gemacht hat. Und es ist falsch zu sagen, die Welt, ne, weil das klingt so abstrakt und so unpersönlich. Mir, der ich keine Chance mehr hatte, weil ich alles falsch gemacht hatte ohne Gott. Wie sich Gott mir zuwendet und mir eine neue Chance gibt in Jesus, der für mich stellvertretend am Kreuz stirbt. Wie Gott mich annimmt als sein Kind, wie er jetzt in mir lebt durch den Heiligen Geist, wie es keine Verdammnis mehr gibt. Und selbst dann, das sind dann die letzten 3 Kapitel vorher, wie Gott sich selbst einem Volk Israel, das immer wieder alles falsch gemacht hat, wie Gott selbst die nicht aus dem Auge lässt, sondern sich immer wieder ihnen zuwendet. Das ist genial, diesen Römerbrief zu lese. Und dann dieser Satz, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann wird es, das beim Paulus gibt es immer so einen Moment im Brief, wo es sich ein Stück weit wendet von diese große theologische Aussagen hin zu dem, ja was folgt denn jetzt da draus? Was ist denn da die praktische Konsequenz aus dem Ganzen? Und das passiert hier. Und Paulus schreibt, und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Da geht es um Dank. Ich habe tolle Notizen und die Technik und so, das hat mich ja alles im Stich gelassen. Ich werde versuchen, das irgendwie schon so drüber zu bringen, wie es im Predigtzettel drin steht. Vielleicht ist das erste Prinzip, das heißt ungefähr so, Dank ist nichts, was ich mit einem Wort sage oder mit was ich einmal sage. Paulus geht zum Dank. Der hat uns gerade vor Augen gestellt, wie groß Gott ist und was er alles tut. Und da kann man nur danken. Die letzte Verse von Kapitel 11, da hält es den Paulus nicht mehr in der Theologie, da bricht er selber in Lobpreis aus. Ne? Das könnte man als Lied singen, was der hier schreibt. Und dann der Dank. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Dank, sagt Paulus, ist nicht was irgendein... Vergesst es, das bringt er nicht zum Laufen. Dank ist nicht was irgendwann mal stattfindet, so im Gebet, wo ich sage, wunderbar, jetzt zähle ich mal alles auf, was Gott für mich getan hat, so im Gottesdienst, wo wir zusammenkommen und einen Dankgottesdienst feiern und sage, ja Herr, jetzt wird mir erstmal klar, was du alles für mich tust. Jetzt sage ich dir Danke von ganzem Herzen und am Schluss des Danks sage ich Amen. Und dann ist es abgehakt, diese Geschichte. Das tut gut, solche Momente. Und es ist auch wichtig, das sich wieder neu ins Gedächtnis zu rufen. Aber das ist nicht alles. Das ist höchstens der Anfang. Dank ist was, sagt Paulus, das macht man mit seinem ganzen Leben. Erst da fängt überhaupt die angemessene Reaktion auf das an, was Gott tut. Als ob man da überhaupt irgendwie in irgendeinem Maß angemessen drauf reagieren könnte, auf das Große, was er tut. Und Paulus selber lebt es vor. Ne? Also wenn ihr diesen Mann seht, dem Gott begegnet ist, viele Jahre vorher auf der Straße nach Damaskus, wo er so stolz war und so großartig und sich für den Retter der Welt oder zumindest den Retter des Glaubens gehalten hat, durch alle Lande gereist, um den Namen Gottes zu verteidigen, den er dachte, die an Jesus Christus glaubet, die ziehen den in den Schmutz. Diesen Mann, den Gott vom Pferd wirft, also wirklich ganz wörtlich, der da Jesus begegnet, und dem Jesus die Augen öffnet, das heißt, das nächste Mal wird er blind, ne? Aber geistig kann er plötzlich sehen, da sieht er den auferstandenen Jesus Christus an der Seite. Und das Leben des Paulus wendet sich. Der hat es erlebt, was der da schreibt im Römerbrief. Alles, ganz wörtlich. Und sein Dank sieht so aus, dass er sein ganzes bisheriges Leben über den Haufen wirft. Dass er reist durch alle Welt für diesen Jesus, dass er jede Minute für diesen Jesus lebt, dass er bereit ist, auf jeden Komfort zu verzichten, den er vorher hatte, auf seine soziale Position zu verzichten, die er vorher hatte, auf alles, was er vorher hatte. Und stattdessen, was macht er? Er reist rum, er zählt es ja mal auf im Korintherbrief, ne? Er wird geschlagen, ins Gefängnis geworfen, einmal wird er gesteinigt und für tot liegen geblieben, er erleidet Schiffbruch, muss aus Städte fliehen, nachts sich heimlich mit dem Korb über die Mauer abseilen lassen und alles. Er ist ständig irgendwie ein Getriebener, aber das ist sein Dank. Weil auch Paulus kapiert hat, Gott kann man nur mit seinem ganzen Leben danken. Das ist das Einzige, was irgendwie dem gerecht wird, was Gott getan hat. Und das heißt, es wäre völlig ungenügend zu sagen, Dank für Gottes, für das, was Gott für mich tut, ist irgendwas, was ich hier im Gottesdienst oder daheim persönlich so in meiner Gebetszeit morgens 5 Minuten lang, nachdem ich das Losungsbüchle gelesen habe, irgendwie abgehakt kriege. Sondern Dank, das kann überhaupt nur in meinem Alltag stattfinden. Mein Alltag muss ein Dank für Jesus werden. Und das heißt, ich muss mir immer wieder neu diese Frage stellen und deswegen steht die auf dem Predigtzettel als Frage drauf, wo und wie danke ich Gott? Und wenn da als meine Antwort nur irgendwas kommt, wo ich in irgendeinen Text aufsage, an dessen Ende Amen steht, dann ist diese Frage ungenügend beantwortet. Und diese Frage muss ich mir immer wieder neu stellen. Zweitens, das ist der wahre Gottesdienst, sagt Paulus. Wir haben unseren Gottesdienst ganz bewusst, unseren Gottesdienst hier, ganz bewusst dieses Jahr umgestellt. Weil wir auch rausgekommen aus diesem Vers festgestellt haben, dass eigentlich Gottesdienst ja das völlig falsche Wort ist für das, was wir hier am Sonntagmorgen tun. Ich habe das euch immer wieder gesagt und ich werde es euch immer wieder sagen. Am Ende dieser Veranstaltung, für die mir immer noch ein besseres Wort fehlt, ja? Aber am Ende dieser Veranstaltung, vielleicht ist das alte Pfingstlerwort Versammlung gar nicht so schlecht, ja? Am Ende dieser Versammlung, ja? Wenn wir den Segen gesprochen haben, dann senden wir euch raus mit diesem Segen in den Gottesdienst. Der fängt da nämlich an. Gottesdienst ist da, wo ich in meinem Leben aktiv Gott zum Dank lebe, wo Glaube im Alltag stattfindet. Da ist Gottesdienst. Liturgia ist das griechische Wort, das da drin steht. Daher kriegen wir ganz konkret mal zunächst unser Wort Liturgie im Deutschen. Also jeder, der herkommt und irgendwas von Liturgie erzählt und da einen wahnsinnig durchstilisierten Event meint, der in einem Kirchengebäude stattfindet, der liegt eigentlich völlig daneben, weil die wahre Liturgie ist das, was passiert, wenn man das Kirchengebäude verlässt. Da fängt die Liturgie an. Liturgia heißt Gottesdienst auch, Liturgia heißt auch Lobpreis. Auch diese Bedeutung muss man sich immer wieder bewusst machen. Lobpreis ist nicht, wenn man Lieder von Albert Frey und Lothar Kosse singt. Ja? Sondern Lobpreis ist, wenn man aufgehört hat zu singen und rausgeht und dann lebt für den Herrn. Das, schreibt Paulus, ist wahre Liturgia. Das ist wahrer Lobpreis. Und dass mir das zwischendurch ganz gut tut, hier mal zusammenzukommen mit meinen Geschwistern und gemeinsam uns neu wieder auszurichten auf diesen Jesus, damit uns das nicht verloren geht in diesem Alltag. Damit wir dabei ausgerichtet werden, um dann wieder eine Woche lang Gottesdienst feiern und Lobpreis leben zu können. Das sind ganz wichtige Momente. Aber das Eigentliche, der eigentliche Gottesdienst, der eigentliche Lobpreis, der findet nicht in diesem Raum hier statt. Ja auch, weil wir ja auch miteinander leben und es auch Stück unseres Alltags ist, aber nicht ausschließlich und eigentlich nur zu einem sehr geringen Bruchteil. Deswegen heißt der zweite Punkt in eurem Predigtzettel irgend sowas wie, Gottesdienst ist nichts, was eine Kirche veranstaltet. Ja? Gottesdienst ist keine kirchliche Veranstaltung. Sondern Gottesdienst ist das, was ich lebe, hoffentlich zumindest. Das ist das Einzige, was überhaupt Gottesdienst sein kann. Und ich muss mir immer wieder die Frage stellen, wo diene ich Gott? Wo findet mein Gottesdienst statt? Und wenn deine Antwort ist, in der Volksmission, Waldstraße 3 bis 5, Sonntagmorgens um 10 Uhr, dann bist du leider durchgefallen. Weil das ist nicht der wahre Gottesdienst. Ja? Wenn das alles ist, dann ist es viel zu wenig. Anderthalb Stunden aus einer ganzen Woche, das reicht nicht als Gottesdienst. Und nein, die Antwort darauf ist nicht, dass wir diese Veranstaltung hier verlängern, sondern die Antwort darauf da ist, dass eben woanders Gottesdienst stattfinden sollte. Wo findet mein Lobpreis statt? Was ist der Inhalt meines Lobpreises? Und wenn dir dazu nur ein paar Titel einfallen, die in Feiert Jesus 4 stehen, dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Lobpreis ist das, was anfängt, wenn die Musik aufhört. Gerade dann eben, wenn weit und breit keine Musik läuft, da wird es am interessantesten die Frage, wo findet er denn jetzt statt, der Lobpreis? Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in eurer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Da, wo ich mein Denken und Handeln ganz konkret einsetze für Gott, da findet Gottesdienst statt. Und dann geht's los und ich kann jetzt nicht heute Morgen die Predigtreihe von 2011 nochmal aufrollen und diesen ganzen Kapitel 12, der ja sehr, sehr praktisch ist. Da haben wir ja lange dran gearbeitet an dieser Geschichte, weil da so viel Praktisches drinsteckt, was der Paulus hier aufzählt, wie das dann konkret aussieht. Na, aber der Anfang hier ist schon mal interessant. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Und die nüchterne Selbsteinschätzung ist dann das erste in dieser langen Liste. Also das folgt dann noch mehr als nur nüchterne Selbsteinschätzung. Aber der Aufruf, mit dem das alles anfängt, den fand ich nochmal interessant. Zunächst einmal die Feststellung, dass Paulus aufruft aufgrund der Vollmacht, die Gott ihm in seiner Gnade gegeben hat. Das ist so eine Sache, die beim Paulus ab und zu vorkommt, aber sehr selten. Und man merkt es immer auch eigentlich sehr ungern, dass sich Paulus auf seine Autorität beruft. Das liegt nahe. Eigentlich ist es ja viel besser, die Menschen zu gewinnen mit dem, was man sagt. Ja, und zu sagen, ich überzeug dich. Und dann machst du aus eigener Überzeugung das, was ich sage, weil du verstanden hast, wie gut und richtig das ist. Aber es gibt so ein paar Momente, wo Paulus sich hinstellt, oft auch wenn es gerade ganz große Krisen gibt in Gemeinden und Riesenstreit und es verschiedene Positionen gibt, wo Paulus sich hinstellt und sagt, aber liebe Leute, ich bin der Apostel, den Jesus Christus eingesetzt und berufen hat. Und ich sage euch jetzt, wie es ist und dann ist die Diskussion beendet. Ja? Es gibt so ein paar einzelne Momente, wo Paulus nicht mehr anders kann, als das zu tun. Ich fand es interessant, dass ausgerechnet hier Paulus nochmal zurückkommt auf diese Autorität. Das zeigt, wie wichtig ihm ist das Ganze. Das ist nicht nur einer unter vielen Aufrufen, wie es die halt in den Paulusbriefen immer mal wieder gibt, sondern jetzt kommt was Wichtiges und das müsst ihr hören. Und wenn es bloß ist, weil ich es gesagt habe. Ja? Aber das ist zentral. Ich rufe daher euch auf, aufgrund dieser Vollmacht. Und dann kommt das, was mir heute Morgen das Wichtigste ist in diesem Satz, nämlich jeden einzelnen von euch. Ich weiß nicht, wie man das zusammenfassen kann, was dann kommt. Glaube im Alltag, ganz praktisch, der Begriff Glaubensleben, der trifft es vielleicht so ein Stück weit, so gelebter Glaube, ganz konkret in die Praxis, in konkrete Handlungen und Ausdrucksweisen umgesetzt, das ist das, worum es dann in diesen Aufruf des Paulus im Einzelnen geht. Diese Dinge, Glaubensleben, nenne ich es jetzt einfach was. Dazu ruft Paulus ganz bewusst und mit Nachdruck Einzelne auf. Glaubensleben ist nichts, was eine Organisation übernehmen kann. Ist, glaube ich, der Satz im Predigtzettel, wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Glaubensleben ist nichts, was man an seine Gemeinde delegieren kann. Und sagen, jetzt soll sich die Gemeindeleitung ja mal was einfallen lassen, wie das Ganze jetzt in ein Projekt umgesetzt werden kann 2013. Ich komme dann auch zu der Veranstaltung, wenn sie gerade um eine geschickte Uhrzeit ist. Glaubensleben ist was, was den Einzelnen betrifft, was dich und mich ganz persönlich betrifft. Eben gerade in unserem Alltag, eben gerade da, wo wir sind, wo die Gemeinde als Ganzes jetzt irgendwie gar nicht hinkommt, wo die gar nicht da ist, wo auch nicht das irgendwie jetzt organisiert wird von der Volksmission oder von wem sonst was, sondern wo halt ich bin. Im Geschäft, der Tommy vor seinem Schaltschrank oder sonst was, ja, zu Hause. Ja, bei den Kindern, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei den Freunden, bei den Nachbarn eben, bei denen auch die nicht Freunde sind. Da, wo ich in meinem ganz normalen Leben hinkomme, ich halt, und nicht immer die ganze Gemeinde dabei. Da findet Glaubensleben statt. Da ruft mich Gott auf. Da sollen all diese praktischen Dinge, da soll Gottesdienst stattfinden. Da sagt Gott, da wäre jetzt eine richtig gute Gelegenheit, mir zu danken für das Erbarmen, das ich dir erwiesen habe. Das ist ganz schön herausfordernd. Eigentlich hätte ich es euch gerne gezeigt, das Bild jetzt. Ich habe es eigentlich aufgehoben, bis in den letzten Gottesdienst dieses Jahres. Es gab ein Bild, das extra gemacht wurde für diese Aktion Glaube am Montag. Ich reich's euch noch nach, dann, wenn die Technik wieder funktioniert, soweit, ja? Es gibt ein Bild von einem Stadtplan. Ein Stadtplan bei Nacht. Und oben drüber steht Glaube am Sonntag. Und man sieht ein paar einzelne Gebäude, wo ein ganz helles Licht rausleuchtet auf diesem Stadtplan. Und wenn man genau hinguckt und die Form und Markierung dieser Gebäude sieht, dann sieht man, dass es sich um Kirchengebäude handelt. Und deswegen die Überschrift, Glaube am Sonntag. Da leuchtet's raus, wenn die Gemeinde Jesu zusammenkommt, wenn das Evangelium verkündet wird, da findet ja auch ein Stück weit Gottesdienst statt. Da hört man das Evangelium, da wird Gott gedankt für sein Erbarmen und alles. Und dann gibt es das gleiche Licht nochmal, das gleiche Bild nochmal. Da ist das Licht in den Kirchengebäuden aus. Weil oben drüber steht Glaube am Montag und in den meisten Kirchen findet montags, an einem normalen Alltagsmontag, kein Gottesdienst statt. Aber dafür ist auf diesem Stadtplan was passiert. Denn plötzlich sieht man aus ganz, ganz vielen Häusern und Ecken kleine Lichter leuchten. Nicht so riesengroß wie da, wo alle auf einem Haufen hocken, aber überall. Da in den letzten Ecken, wo weit und breit kein Kirchengebäude steht, da leuchtet es jetzt plötzlich. Das ist Glaube am Montag. Überall da, wo wir sind. Überall da, wo Gemeinde als Organisation gar nicht hinkommt. Aber es ist auch Blödsinn, von Gemeinde als Organisation in dem Zusammenhang überhaupt zu sprechen. Weil die Gemeinde, wer ist denn das? Also ich bin nicht die Volksmission Freudenstadt. Ja? Und wenn wir jetzt noch unseren Ältestenrat dazu nehmen, oder sagen wir mal ganz großzügig, und nehmen auch noch die Bereichsleiter dazu, dann haben wir den Gemeinderat, ja. Das ist auch nicht die Volksmission Freudenstadt, sondern Gemeinde, das sind wir alle, das sind du und ich. Und das heißt, ich kann das nicht abschieben. Ich bin herausgefordert, da, wo ich bin, in jedem einzelnen Moment zu leuchten für ihn, da zu sagen, wie kann ich jetzt hier, ohne Lobpreismusik, ohne tolle Atmosphäre, ohne einen Pastor, der vorne steht und predigt, ohne irgendwas. Wie kann ich jetzt Gott danken? Wie kann jetzt hier Gottesdienst stattfinden? Und das heißt nicht, dass ich den Pfingstjubel in der Tasche habe und jetzt anfange hier, oder feiert Jesus, ja, oder sonst was, ja, und jetzt anfange hier zu singen oder sonst was und dann eine Predigt halt oder so. Wie kann jetzt hier Gottesdienst stattfinden? Im Sinn von, wie kann hier sichtbar werden, was Gott in meinem Leben getan hat? Wie kann ich das ausleben? Das ist Glaube am Alltag. Und wenn du das mitnimmst aus diesem Jahr, hinein ins Jahr 2013, dann war das Ganze ein Erfolg. Ich möchte mich dem Paulus anschließen, der mit Nachdruck aufruft, jeden Einzelnen von uns auf dieses Erbarmen Gottes angemessen zu reagieren. Lass dich herausfordern, das nicht zu vergessen, sondern es mitzunehmen in jeden Tag, auch wenn dieses Thema längst vorbei ist. Ich habe versprochen, ich sage noch, was das nächste Thema ist. Und das ist die logische Fortsetzung davon, das Leuchten in allen Ecken. Unser Thema für 2013, und da werde ich eine Predigt am nächsten Sonntag drüber halten, und die will ich jetzt nicht im Voraus halten, aber wird heißen, die gute Nachricht mit Herz, Mund und Hand. Darum geht es ja, dass wir leuchten, dass diese gute Nachricht rauskommt. Das wird uns ein ganzes Jahr lang beschäftigen, auch immer wieder zurückkommen auf, was ist denn das, diese gute Nachricht, und was ist so gut dran an dieser Nachricht. Aber jetzt wollen wir dieses Jahr zu Ende bringen und uns vor Gott nochmal neu rufen lassen. Sagen, Herr, das, was wir heute Morgen hier gehört haben, was zum Teil echt begeisternd war, was du getan hast, Herr, wir wünschen uns, dass es nur ein winziger Bruchteil ist von dem, was noch geschieht. Wenn wir uns rufen lassen, Gottesdienst zu leben, nicht hier im Haus, sondern draußen in der Welt. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Das können wir, weil du so für uns so viel getan hast. Das können wir, weil deine Liebe für uns so unendlich groß war, dass du uns aus der Finsternis rausgeholt hast und zu Kindern Gottes gemacht hast. Weil wir jetzt Gott begegnen können. Du hast den Weg frei gemacht zum Vater Jesus. Dank sei dir dafür. Und uns ist neu bewusst, dass man dir dafür gar nicht genug Dank sagen kann. Uns ist neu bewusst, dass dafür keine kirchliche Veranstaltung jemals genug sein wird. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen von dir rufen lassen durch dein Wort. Gottesdienst überall dort zu leben, wo du uns hinstellst. Den Dank überall dort konkret werden zu lassen, wo wir leben, wo wir anderen Menschen begegnen. Wir möchten uns rufen lassen als Lichter in unsere Umgebung, in unsere Stadt, in unsere Häuser, in unsere Straßen, dorthin, wo wir Menschen begegnen, dorthin, wo unser Alltag stattfindet. Und ich danke dir, Jesus, dass wie bei jedem Gottesdienst gilt, dass du mitgehst. Du sendest uns und durch deinen Heiligen Geist gebrauchst du uns, segnest uns, Herr, und ich wünsche mir, dass ganz viel durch dich passiert. Amen.